Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Es ist ja eine wahnsinnige Ehre für mich, jetzt hier zu sitzen mit jemandem, der schon mehrere Wochen inzwischen auf der Spiegel-Bestsellerliste steht. Lieber Marc Raschke, wie fühlen Sie sich damit?
Nun, well, yes. Ich habe überlegt, ich werde vielleicht jetzt nur noch Englisch antworten, aber dann auch in so einem Kauderwelsch-Englisch, damit die Leute auf gar keinen Fall etwas verstehen, aber alle sehr andächtig dann so, ah ja, das sehe ich auch so machen.
Es wäre doch eigentlich auch ganz schick, wenn wir dir irgendwie einen zur Seite stellen, dem du dann immer was ins Ohr flüsterst.
Das stimmt. Und wie Kaiser Nero, der ja, wenn er in entsprechend dann irgendwelche Feldzüge erfolgreich hatte und dann in die jeweiligen Städte einmarschierte, dann hatte er immer jemanden neben sich, der ihm ins Ohr flüsterte ab und zu, bedenke, dass du menschlich bist.
Ja, ich finde es gut. Also vor der Aufnahme hast du dich mit Prinz verglichen und jetzt mit Nero.
Ja, es kann ja gar nicht anders sein. Also ich meine, das ist ja Spiegel-Bestsellerliste. Was soll denn da noch kommen? Also ich weiß es nicht.
Deutscher Buchpreis? Grimme-Preis?
Deutscher Buchpreis wird immer zu viel Theater drum gemacht und Grimme-Preis kriegt doch auch mittlerweile jeder. Also ich weiß nicht.
Literatur-Nobelpreis?
Das sind mir immer zu schwere Schinken, die da prämiert werden. Da möchte ich gar nicht auftauchen.
Friedensnobelpreis vielleicht?
Ja gut, das wäre was anderes, aber da muss ich noch ein bisschen mehr tun.
Herzlich willkommen an alle, die eigentlich nur was zur Bundestagswahl oder zum Buch wissen wollen und jetzt diesen ganzen Quatsch von uns sich wieder antun müssen. Aber naja, muss manchmal auch sein, denn wir haben ja gerade echt schwierige Zeiten, zumal ich das auch merke, dass es nicht nur uns so geht. Also ich merke wirklich die Wahl anderthalb Wochen, ne? Dann wird endlich gewählt und ich bin langsam einfach nur froh, wenn es vorbei ist. Und das merke ich eben bei ganz vielen, dass die, ja, ich glaube, so langsam am Rand dessen sich bewegen, was noch möglich ist, emotional. Denn wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Fragen bekommen. Ich habe ja im Vorfeld auf Instagram gefragt, habt ihr Fragen zum Buch, habt ihr Fragen zur Wahl oder allgemein was, schickt es ein. Und da sind doch einige zusammengekommen. Und ich sag mal vom Inhalt der Fragen, ja, lässt sich eben darauf schließen, dass es euch gerade auch vielleicht nicht so gut geht. Ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, die Fragen irgendwie alle zu thematisieren. Falls es nicht funktioniert, nicht böse sein. Ich würde sagen, wir legen aber jetzt erstmal los. Der Herr Raschke hat ja dann relativ spontan so eine Art Lesereise auch noch gemacht in den letzten Wochen. Zum Beispiel in Gummersbach. Da war ich auch dabei. Das war übrigens sehr beeindruckend. Und du bist ja auch ein Naturtalent da drin, wenn es darum geht, auf einmal vorne zu stehen. Und dann, Herr Raschke, dann erzählen Sie mal. Und dann erzählst du tatsächlich einfach. Du schaffst es tatsächlich in einem Monolog, der ganz und gar nicht trocken ist, dann einfach erstmal zu erzählen, worum es geht. Und ja, worum geht es eigentlich in deinem Buch?
Und erstmal danke für die Lobhudelei, denn in der Tat, das war wirklich toll da in Gummersbach. Also eine Stunde haben die mir tatsächlich am Stück zugehört und dann haben wir nochmal anderthalb Stunden ungefähr uns ausgetauscht. Also es gab Fragen und ich habe dann beantwortet. Also 2,5 Stunden quasi Aufmerksamkeit und wirklich ein Saal, der voll war, das habe ich tatsächlich so nicht erwartet und deshalb bin ich da sehr, sehr beseelt. Ich habe jetzt auch bald in Wedel noch eine Lesung und dann gibt es tatsächlich jetzt auch noch eine Live-Schaltung zu einer Schule, die im weitesten Sinne im Bereich Medizin unterwegs ist. Und die haben auch gesagt, sie wollen ihren Schülern das ermöglichen. Und da werde ich jetzt parallel in 8 Klassen dann zugeschaltet. Und dann wird es auch da so eine Art Lesung geben. Und ich habe schon damals immer wieder gesagt, es ist keine klassische Lesung, weil mir persönlich kommt es einfach darauf an, wenn die Menschen sich da zusammenfinden, um dann eben meiner Lesung zuzuhören, möchte ich eigentlich, dass sie sich verbinden, dass sie sich verknüpfen, vernetzen. Weil das ist ja das Problem gewesen 2024. Die Menschen waren alle, ja, wollten raus, sind in eine Demo gegangen, haben gesagt, wow, super, tolles Gemeinschaftsgefühl und sind wieder nach Hause und dann war wieder diese Leere da und diese Ohnmacht. Denn das haben ja auch Wissenschaftler herausgefunden, dass das Problem war der letzten Demos, dass die Menschen halt sich nicht vernetzt haben nachhaltig und deshalb auch dieses Gefühl der Ohnmacht und diese, ja, das, was die Rechten ja immer wieder vorhaben, ne? Die wollen ja die Leute auseinandertreiben, die wollen denen das Gefühl geben, dass sie nicht die Mehrheit sind, sondern Vereinzelte und dass quasi die Mehrheitsmeinung Richtung rechts switcht. Und das müssen wir eben verhindern. Und das geht nur durch entsprechend eine Vernetzung. Und das ist das, ja, vielleicht sogar auch der Sinn des ganzen Buches. Denn natürlich steht da viel drin, was ich auch so auf den sozialen Kanälen immer mal wieder auch so schreibe. Also viele Sachen, die da inhaltlich drinstehen, werden, sag ich mal, den Hardcore-Fans meiner Kanäle jetzt nicht sonderlich überraschen. Aber insgesamt war es mir wichtig, dass wir aus der Social Media Bubble mal rauskommen und vielleicht auch Menschen erreichen, die eben etwas älter sind und die ja bei der nächsten Bundestagswahl auch sehr entscheidend dazu beitragen, wie unser Bundestag sich zusammensetzt. Denn es wird ja ungefähr so sein, dass fast jeder zweite Wahlberechtigte dann über 60 Jahre sein wird. Sprich, wir steuern in eine Rentokratie, so wie man das nennt. Also dass letztendlich Rentner entscheiden, wie es in unserem Land weitergeht. Das muss nichts Gutes bedeuten, vor allen Dingen, wenn sie tatsächlich nur egoistisch dann entsprechend für sich und für ihren Lebenswandel abstimmen. Deshalb wäre ich natürlich sehr froh, wenn wir es schaffen würden, so über die Generation hinweg da so einen Deal zu treffen, so eine Art neuen Gesellschaftsvertrag. Aber das ist noch weit hin. Aber jedenfalls, das ist so ungefähr der Anlass des Buches gewesen. Ich möchte Menschen vernetzen, ich möchte sie gleichzeitig informieren, auch die, die nicht auf Social Media sind.
Aber was ich ja immer wieder beeindruckend finde, ist, dass viele Leute, was heißt viele Leute, ein Bruchteil der Leute, also du hast ja sehr tolle Bewertungen auch auf den verschiedenen Buchportalen oder bei Thalia oder bei Amazon und so weiter auch. Aber die, die schlecht sind, das ist ja durchweg Leute, die sich dann am Ende beschweren, dass das Buch nicht neutral ist. Und da denke ich dann immer erstens mal kurz gucken, wer ist eigentlich der Autor? Dann müsste bei einer kurzer Recherche eigentlich schon klar sein, wofür du eigentlich stehst. Und dann noch dazu, selbst auf dem Buchrücken ist ja der letzte Satz auf den Punkt gebracht, sodass am Ende klar ist, rechts kann keine Alternative sein. Und wenn das doch schon auf dem Buchrücken steht, dann sollte doch klar sein, dass du jetzt irgendwie keine Werbung für rechts machst oder für die CDU.
Das ist es genau. Und ich sag mal, Leute, die das schreiben, also man hat auch meistens so den Eindruck, die das in diesen Rezensionen schreiben, das ist so ein Duktus. Also ich vermute auch immer, das sind meistens irgendwie AfDler oder sowas, die das so schreiben. Das war mir auch klar, dass das kommt. Also, ne, denn das Buch ist in der Tat kein Wahl-O-Mat oder kein neutrales Auswerten von irgendwelchen Parteiprogrammen, sondern es ist eben wirklich ein Statement nochmal, um auf vielen Ebenen, aus vielen Perspektiven zu erklären, warum rechts eben keine Alternative sein kann. Und das fängt schon damit an, dass man im Prinzip sich mal fragen muss, wenn ich jetzt wähle, mache ich das ja nicht, weil ich aktuell Politiker abstrafen will oder Parteien abstrafen will, nach dem Motto, das sind ja Ampel gewesen, sondern ich setze mich jetzt ja quasi in etwas hinein. Ich sage ja immer, es ist wie eine Busfahrt. Und in welche Richtung fährt denn jetzt dieser Bus? Ja, und vor allen Dingen perspektivisch auf die nächsten 5 bis 10 Jahre. Das ist ja die entscheidende Frage. Und wenn ich dann sehe, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich zum Beispiel in den nächsten 5 bis 10 Jahren Millionär werde? Ich meine, ich wünsche es jedem, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher, dass du in den nächsten 5 bis 10 Jahren entweder du selbst oder Menschen aus deinem nahen Umfeld, Familie, Freunde, Bekannte, zum Beispiel chronisch krank wirst. Ja, oder du entsprechend einen Pflegeplatz brauchst. Oder dein Keller vollläuft, weil es ein Starkregenereignis genau da gab, wo du wohnst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass gewisse Dinge passieren, die im Sozialen liegen oder in der Klimapolitik oder, sind deutlich größer. Und das ist eben das Problem. Ja? Also das sind die Weichen, die wir gerade stellen. Also wir müssen gucken, dass wir für unser zukünftiges Ich wählen. Und das geht manchen, glaube ich, wirklich so ab, dass die wirklich sagen, also nee, ich möchte lieber der Habeck, ich kann den nicht mal so. Ja. Oder selbst der Merz, ja. Ich meine, auch ein Merz kann bald weg sein. Ich meine, der Gute ist jetzt 70, wünschen ihm alle ein langes Leben, aber möglichst keine lange Politikkarriere. Aber er ist halt dann auch weg. Und wer kommt denn dann danach? Und was für eine Ideologie steckt denn inzwischen in dieser CDU auch drin? Das muss man sich ja fragen. Und ist das der richtige Weg? Also, dass wir zum Beispiel Millionäre und Milliardäre weiterhin schonen, während wir uns tot diskutieren, ob der jetzt die Schule ein bisschen mehr Geld bekommt oder Krankenhäuser ein bisschen mehr Geld bekommen und wo wir jetzt dafür im Sozialen sparen müssen. Das ist so ein bisschen der Einstieg des Buches. Und dann geht's natürlich weiter mit so für mich persönlichen Kipppunkten, wo ich merke, die Gesellschaft ist da auf einem falschen Weg unterwegs. Früher zum Beispiel das mit Aiwanger, damals Söder, das wäre eigentlich ein absoluter Grund für einen Rücktritt gewesen. Ne? Also auch nur ansatzweise in Antisemitismusverdacht zu geraten, war im Deutschland der alten Zeit ein absolutes No-Go. Inzwischen sitzt dann so ein Söder das einfach aus, schickt dann irgendwelche albernen Fragen, die dann auch Aiwanger ähnlich albern beantwortet. Und dann ist das passé. Und das sind für mich so kleine Kristallisationspunkte, wo ich merke, unsere Gesellschaft geht salopp gesagt den Bach runter, beziehungsweise wir sind an vielen, vielen Stellen einfach moralisch so verlottert, dass wir da gar nicht mehr, auch gar nicht mehr zurückkommen auf eine Ebene, wo wir sagen, das können wir irgendwie noch moderiert bekommen. Weil Moderation bedeutet immer auch, dass wir uns gegenseitig gewisse moralische Punkte und sag ich mal, Verhaltensregeln auch also gegenseitig akzeptieren und auch als Gemeinsinn wahrnehmen. Und das findet ja zunehmend nicht mehr statt.
Zumal jetzt gerade auch wieder mal, genau wie letztes Jahr, so Massendemos stattfinden. Also jetzt schon 1,5 Millionen Menschen waren ja jetzt schon auf den Straßen bei den aktuellen Demos. Die Reaktion der CDU, nachdem sie ja eben Teil dieser Gegendemos geworden sind, also die Leute sagen jetzt eigentlich alle, Merz ist mitgemeint auf diesen Demos, ist ja auch bezeichnend, wie darauf reagiert wird. Also Julia Klöckner, die dann sagt, pauschal, das sind ja alles Linksextremisten. Ein Merz, der auf seinem Parteitag von der CDU dann erstmal verkündet, dass die Leute sich ja alle im Thema und im Datum geirrt hätten, denn schließlich wäre ja keiner auf die Straße gegangen, um zum Beispiel für Israel zu demonstrieren oder aufzuschreien, als dann Israel-Flaggen verbrannt worden sind, was ich auch spannend finde, nachdem er ja jetzt im Bundestag mit einer Partei abgestimmt hat, die ja eigentlich die Nachfolger der Nazis sind. Also so wird das ja ein bisschen geframed oder auch eben die ganze Stimmung, die jetzt gerade gegen die Omas gegen rechts gemacht wird oder was weiß ich, durch gegen ganz viele NGOs. Und da fragt man sich ja auch, also wie du schon sagst, wie will man das denn noch moderieren? Also wo geht's denn von hier aus eigentlich noch hin?
Ja genau, und da sehe ich ja eigentlich die Medien in der Verantwortung ein bisschen, weil Medien, sagt ja schon der Begriff Medium, so irgendwas, was dazwischen ist, wäre ja eigentlich deren ursächliche Aufgabe zu vermitteln beziehungsweise das einzuordnen und auch entsprechend zu bewerten. Das passiert aber zunehmend nicht mehr, beschreibe ich auch in dem Buch. Also diese Rolle des Gatekeepers, das ist schon lange nicht mehr ihre Rolle. Auch bedingt natürlich durch die sozialen Medien, die ja so ein bisschen an den klassischen Medien vorbei Nachrichten präsentieren. Und da frage ich mich dann aber auch immer, was ist denn überhaupt noch dann so der klassische Journalistenjob? Ist es tatsächlich nur noch dieses Runterschreiben eines Nachrichtentickers, ja, der dann wie so ein Platzregen über dir so sich auslädt und du dann irgendwie gucken musst, welche Brocken du an Nachrichten dann irgendwie aufschnappst? Oder ist es nicht viel mehr, und so habe ich ja ursprünglich mal gelernt auch, dass ein Journalist immer auch es in ein Verhältnis setzt. Und auch deshalb sage ich ja immer wieder, du kannst der AfD nicht die offene Bühne lassen. Du musst alles, was sie sagen, mindestens in ein Verhältnis setzen. Aber da sehe ich inzwischen auch selbst die ARD auf Abwägen, wo ich so denke, wie könnt ihr ein Porträt über Alice Weidel bringen, was dann entsprechend auch noch rosa-rot ist, was dann auch noch so die geheimnisvollste Politikerin in Deutschland, bla bla bla. Das sind ja alles keine journalistischen Beiträge mehr, sondern das ist ja wirklich eine hochgejatzte Infotainment-Nummer, die in meinen Augen der Problematik überhaupt nicht gerecht wird. Und wir müssen uns echt fragen, wohin steuert da jetzt eigentlich die Medienlandschaft, wenn ich dann auch wieder mitkriege. Und das sind ja alles nur so Kleinigkeiten, so Mosaiksteinchen, aber wo ich so denke, dass das genau sind so die ersten Anzeichen, dass da irgendwas nicht mehr ganz rund läuft. Wenn ich dann sehe im ZDF, ne, dieser Mensch aus die Anstalt, der jetzt nicht auftreten darf, sechs Wochen lang, weil er Werbung für die Linke im Vorfeld der Wahl macht. Und ein anderer Schauspieler von Soko Wismar, der jetzt unter anderem Coverboy für eine Werbekampagne für Merz ist, der darf wie selbstverständlich ausgestrahlt werden. Also das sind alles so Punkte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der eine ist aber auch maßgeblich für die Anstalt eben, ne, als Frontfigur, und der andere ist ja nur Schauspieler. Aber ganz ehrlich, wenn ich so anfange, so ganz dubiose Ausnahmeregelungen zu finden, dann wird es sehr, sehr schwierig, noch glaubhaft zu vermitteln, dass man doch damit gleich ein Maß misst.
Absolut, zumal ja auch das jetzt nicht zum ersten Mal passiert, sondern aus Bayern haben wir ja ständig so Hiobsbotschaften, ne, dass zum Beispiel man da nicht mehr Lehrer werden darf, wenn man irgendwie Parteimitglied bei den Linken ist. Und das ist ja, also, ist jedenfalls ein Punkt, der mir auch Sorgen macht. Aber Medien ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil ich auch mal wieder in den letzten Tagen das so beeindruckend finde, dass wir die ganze Zeit sagen, TikTok ist schuld daran, ne? Und es wird ja auch immer gesagt, die jungen Leute, die wählen ja die AfD. Gestern gab es ja eine Umfrage, die rausgekommen ist unter jungen Menschen, wie sie wählen würden oder wie sie wählen wollen. Und da kam raus, dass die Linke und die Grünen die beiden stärksten Parteien unter jungen Leuten sind. Und ich meine, die AfD war erst in Anführungszeichen auf dem 4. Platz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und unter den Erwachsenen, ne, ist ja derzeit die AfD auf dem 2. Platz. Aber abgesehen davon, TikTok ist an allem schuld, alleine, ne? Ist ja auch die Erzählung aus Rumänien, dass da eben nur durch TikTok der Wahlkampf gewonnen wurde. Und ich will TikTok gar nicht kleinreden, aber wie du gerade schon gesagt hast, es sind auch die ganz traditionellen Medien, die da ordentlich mitmischen und die einfach zur Normalisierung beitragen. Deswegen kann man das gar nicht sagen. Und dazu kam übrigens auch eine Frage. Zitat, wie beweisen wir, dass der ÖRR mit zweierlei Maß misst?
Ja, die Beweisführung ist natürlich etwas schwierig, weil offiziell muss er ja unabhängig sein. Offiziell sagt er ja auch, er müsse entsprechend auch seinen Sendeplatz auch für die AfD bereithalten, weil sie einen gewissen Prozentsatz der Menschen abbildet und so weiter. Ich persönlich sage ja auch gar nicht, dass die gar nicht die Leute einladen sollen, beziehungsweise gar nicht darüber berichten sollen. Einladen sollen sie tatsächlich nicht, jedenfalls nicht live. Sondern sie sollen es halt einordnen. Ne? Weil diese ganzen Talkshows, die es da gibt, Maybrit Illner und Maischberger und wie sie da heißen, das ist ja, sag ich mal, das Grundübel unserer Zeit. Und wenn man sich allein mal, das ist jetzt auch neulich rundgegangen im Netz, allein mal anguckt, wer da so in einer klassischen Woche so eingeladen wird, ne, bei Lanz und Co. Es war überraschend viel CDU, CSU. Und es war überraschend wenig SPD, Grüne. Und klar, AfD war auch relativ viel. Also sprich, allein das zeigt mir schon, ups, da haben wir aber irgendwie so ein bisschen Schlagseite bekommen. Und wenn ich dann im Hintergrund weiß, dass ja die neue Programmdirektorin, die ist, glaube ich, seit 2020 oder 2021 bei der ARD arbeitet, die Frau Strobel ist, die übrigens mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg verheiratet ist, der übrigens ein knallharter CDUler ist, also richtig einer von einer ganz strammen Sorte. Und sie ist auch noch Tochter von Wolfgang Schäuble. Also jetzt kann man mir erzählen, was man will. Jemand, der so CDU durchdrängt ist, den kannst du nicht Neutralität unterstellen. Das ist schwierig und dann werden aber auch gewisse Entscheidungen in der ARD auch irgendwie logischer. Zum Beispiel, dass der einzige Kanzlerkandidat, als er dann seine Kandidatur verkündete, für den tatsächlich die ARD das Programm umgeschmissen hat, war Friedrich Merz. Alle anderen, als die gesagt haben, ich werde Kanzlerkandidat, war keine Rede wert. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, er gehörte der größten Oppositionspartei an und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist es in meinen Augen eine Verzerrung des Wahlkampfes, wenn ich ausgerechnet für den mein Programm unterbreche und für die anderen nicht.
Und das passiert ja eigentlich schon die ganze Zeit. Also ich habe ja relativ schnell, nachdem die Ampel an die Macht kam, zu dir gesagt, also jetzt haben wir einen Bundeskanzler von der SPD und die CDU ist gar nicht mehr Teil der Regierung. Und trotzdem sehe ich die ganze Zeit in den Nachrichten, dass Mitglieder der CDU beziehungsweise Spitzenpolitiker der CDU als erstes gefragt werden, wenn irgendwas aufploppt. Ne? Die werden immer zuerst nach ihrer Meinung gefragt und die sind auch, wenn du Stimmen aus den verschiedenen Parteien irgendwie sammelst als Journalist und das dann auf Instagram packst, sind die immer auf dem ersten Slide oder stehen halt im Zeitungsartikel immer ganz oben. Aus der CDU wurde das und das gesagt. Und da denke ich mir auch, wieso ist das eigentlich so? Weil eigentlich sollte man doch meinen, dass zumindest, wenn auch der Bundeskanzler gefragt wird, der Bundeskanzler ganz oben steht.
Ganz genau. Ich sehe ja auch, dass gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk in meinen Augen eine besondere Rolle hat, wenn es darum geht, Menschen zu informieren. Wir wissen ja alle, er ist gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg, um eben den Faschismus nicht medial wieder zu unterstützen. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es ja ein gewisser Herr Hugenberg, der da eine gewisse Medienmacht hatte, fast ein Monopol und sich dann entsprechend auch Hitler unterworfen hat. Also er hat quasi medial diesen Aufstieg befördert. Und das sollte ja, so wollten es die Alliierten, das sollte ja durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr passieren. Und ich glaube inzwischen, dass wir da an vielen Stellen doch etwas blind waren in den letzten Jahren. Und ich würde fast vermuten, so wie auch eine Frau Merkel an vielen, vielen Stellen in meinen Augen viel zu unkritisch von den Medien damals wahrgenommen wurde, sind wir jetzt an einem Punkt auch wieder angelangt, wo die CDU scheinbar irgendwie, weiß nicht, ob die zu viele Leute in den Redaktionen sitzen hat, dass da nur noch positiv drüber berichtet wird, dass das überhaupt nicht mehr in Relation gesetzt wird, denn die waren ja auch mal 16 Jahre an der Macht und gewisse Entscheidungen von damals sind halt bis heute tragend und auch beschreiben auch Probleme, die wir haben. Das beschreibe ich übrigens auch in dem Buch. Es gibt eine Stelle, wo ich darauf eingehe, auf eine Studie, die ja gerne mal in Rechtsdeutschland vermittelt wird, nämlich, dass angeblich 40% der Journalisten in Deutschland privat eher den Grünen zugeneigt sind. Das ist natürlich erstmal so ein Schenkelklopfer und das stimmt ja auch, ne, wenn ich mir das angucke, linksgrün versifft alle. Nun muss man aber auch fragen, was heißt denn das? Das heißt, was die privat wählen, ist ja erstmal irrelevant, weil als Journalist bin ich ja in der Regel Profi im Nachrichtenvermitteln. Und spätestens, wenn ich in eine Redaktionstür komme, gilt auch erstmal so ein bisschen die Politik des jeweiligen Hauses, also des Verlages. Und allein schon in der Redaktion ist es meistens so, das zeigen auch Studien, dass schon der Redaktionschef, also der Chefredakteur, schon deutlich konservativer ist als seine Mitarbeitenden. Und der gibt in der Regel die Richtung vor. Und dann der Verleger sowieso nochmal. Jetzt kann man sagen, Moment mal, aber wir haben doch eine relativ ausgeglichene Medienlandschaft in Deutschland. Das ist auch so. Also wir haben von Taz bis FAZ oder noch schlimmer nach rechts eigentlich alles, worum uns, glaube ich, viele Länder auch mittlerweile beneiden. Aber wir müssen uns ja auch mal dann, wenn wir das rein so von den Titeln her sehen, müssen wir uns auch mal fragen, in welcher Auflage liegen die denn vor? Und eine Taz, ich weiß nicht, wie viel Auflage hat die noch? 20.000, 30.000 oder noch weniger? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist nichts im Vergleich zum Beispiel zu einer FAZ oder einer Bild-Zeitung von dem sehr, sehr konservativ, ich möchte fast sagen, rechtsradikalen Springer Verlag. Und deshalb ist es natürlich ein Unterschied in dem Impact auf die öffentliche Meinung, wenn dann etwas in der Taz steht oder etwas in der Bild-Zeitung steht. Ja? Also wenn ich mir das angucke, dann merke ich schon, es kippt deutlich nach rechts. Und wenn ich mir dann auch angucke, wer hinter diesen Medienangeboten steckt, ja, also zum Beispiel auch News, ne, diese rechtsradikale Hetzplattform, NIUS, da steckt ja zum Beispiel dieser CDU-nahe Milliardär oder jetzt nur noch Millionär, Frank Gottert hinter und viele andere, die ich auch in dem Buch beschreibe, Medienhäuser, die wirklich in den letzten Jahren einen Rechtsschwenk gemacht haben, weil eben private Besitzer dahinter stecken, weil wir eben nicht mehr öffentlich gemeinnützig, in Anführungszeichen, unsere Medien haben, siehe öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sondern da stecken private Interessen hinter und die wollen, sagt ja auch dieser Frank Gottert ganz klar, er will die Meinung beeinflussen, ihm sei das mit rechten Themen zu kurz gekommen. So. Und dann kaufen die sich ihre Meinung, Stichwort Elon Musk, und dann legen die halt los.
Genau, wollte gerade schon sagen, Elon Musk macht es im großen Stil, hat Twitter gekauft damals, überlegt jetzt TikTok zu kaufen und ich habe jetzt auch mitgekriegt, er will die ganze Zeit OpenAI kaufen, also das Unternehmen, was KI-Anwendungen entwickelt, was der Besitzer Sam Altman ja gar nicht möchte, aber Musk fängt schon an, gegen ihn zu pöbeln und ich bin mal gespannt, worauf das noch hinausläuft. Aber jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Du hast es eben schon ganz kurz angerissen, Thema Wirtschaft höher, schneller, weiter. Da kam tatsächlich auch eine Frage zu. Wirtschaft höher, schneller, weiter ist nicht mein Zeitgeist. Also ist jetzt noch nicht mal eine Frage, ist eine Aussage, aber du erwähnst es ja eben auch in deinem Buch, ne, dass Wohlstand und Leistung eventuell neu definiert werden muss und dass Wohlstand sich ohne Leistung ja auch definieren lässt, aber eventuell gefährlich für den sozialen Frieden ist.
Genau, also Wohlstand ohne Leistung gibt es, nennt sich Erben. Und wir in Deutschland vererben pro Jahr ungefähr 400 Milliarden Euro aktuell, weil eben mittlerweile die Babyboomer oder die Generation, die nach dem Krieg aufgebaut hat, jetzt stirbt, entsprechend auch Werte hinterlässt, leider Gottes nicht so gleichmäßig verteilt. Also wenn jetzt alle aufschreien und sagen, ich erbe dann auch bald was. Nein, das ist leider nicht so. Es gibt auch gerade bei den Erben eben enorme Verwerfungen. Es gibt einige, die erben überhaupt nichts und andere, oder womöglich sogar Schulden, und andere, die ganz, ganz viel erben und dann auch ihr Leben lang nichts mehr tun müssen. Im Übrigen ist das sogar auch, wenn man Ost-West vergleicht, auch ein großes Problem, weil während im Westen Deutschlands noch gewisse Vermögen tatsächlich vererbt werden, die dann zum Beispiel dazu beitragen, dass die Transformation im Westen etwas leichter fällt, ne, weil es ist immer besser, wenn man ein bisschen was auf der hohen Kante hat, ist das in Ostdeutschland eben nicht so. Da gibt es nicht so viele Vermögen, die vererbt werden. Und da fällt es dann eben viel, viel extremer auf, dass dann da, wenn es Transformationen gibt, die vielleicht auch ein bisschen ins Geld und in die Ressourcen geht, dass man dann plötzlich sagt, ups, ich habe ja gar nichts mehr. Deshalb glaube ich eben auch, müssen wir dringend drüber nachdenken, wie wir da eine Umverteilung hinkriegen. Und das ist jetzt auch nicht Marxismus oder Kommunismus oder sonst was, sondern da geht es wirklich einfach um die Frage, wie wollen wir noch einigermaßen fair und sozial miteinander in der Demokratie umgehen? Weil wenn wir irgendwann nur noch uns in die beiden Pole hetzen lassen, die Superreichen oder die Überreichen und die, die gar nichts mehr haben, dann ist das auch sicherlich nicht demokratieförderlich. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, wie ist denn dann Wohlstand definiert künftig? Also wenn wir in einer Welt leben, die demografisch und klimamäßig doch vor zwei großen Herausforderungen steht, und ich sage ja immer wieder, die beiden sind die großen Herausforderungen, nichts anderes. Dann muss man sich ja auch fragen, Wohlstand könnte doch zum Beispiel auch bald heißen, dass dein Haus eben nicht absäuft. Oder Wohlstand könnte heißen, dass du im Alter noch menschlich gepflegt wirst und vielleicht sogar noch einen Pflegeplatz kriegst. Aber all diese Fragen, das sagte ich ja eingangs auch, ne, die Frage, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren passiert, all diese Fragen müssen wir uns jetzt mal wirklich offen und ehrlich stellen und dann auch wirklich überlegen, wie könnte eine Antwort aussehen? Und eine Antwort heißt in meinen Augen nicht, dass wir alle noch mehr arbeiten, um diesen sogenannten Wohlstand, den wir aktuell haben, zu erhalten. Weil ganz ehrlich, ob wir jetzt 3 Autos oder 4 Autos in Familien haben oder 6 Fernseher und 7-mal im Jahr in Urlaub fahren, das ist alles keine Steigerung des Wohlstandes, sondern das ist letztendlich ja das ewige Aufrechterhalten eines Turbokapitalismus, der schon in den 1990er Jahren falsch war. Nur damals dachten alle noch, das ist ja total toll für alle. Und sky's the limit, also und das Versprechen galt ja auch, das können wir alle erreichen. Ja, gibt ja dieses schöne Beispiel von dir, ich glaube, das Zitat, was du da gebracht hast, Kapitalismus ist wie Lotto spielen, nur dass einige wenige die Zahlen im Vorfeld schon kennen und entsprechend auch sich gegenseitig austauschen. Also die Teilhabe an einem Wohlstand, der für alle da ist, das ist ja zunehmend eine Illusion. Und davon müssen wir mal abrücken. Nur wenn ich dann sehe, dass ein Herr Merz, der hat ja mal irgendwann ein Buch rausgebracht, Mehr Kapitalismus wagen, wenn ich dann sehe, dass der wirklich noch mit dieser Denke aus den 1990er Jahren jetzt glaubt, er könne damit Deutschland, also mit dieser Art von Wachstum aus den Problemen führen, dann hat er in meinen Augen die Probleme nicht erkannt.
Jetzt mal ein Beispiel dafür, dass ich merke an den Fragen, wie die Stimmung gerade aktuell so ein bisschen ist, zumindest unter den Followern. Die eine Frage war Merz und Co. Ist das wie Trump und Musk? Bedeutet das Demokratieende?
Also ich glaube ja. Natürlich muss man immer Abstriche machen. Wir sind eben doch nochmal anders strukturiert als Gesellschaft oder vor allem auch als politisches System. Wir haben eben nicht die 2 Parteien, ne, wie in Amerika, die gegeneinander arbeiten. Oder vielmehr, ne, es gibt ja nur Demokraten oder Republikaner. Das ist ja bei uns alles ein bisschen gemischter. Aber wir haben es halt auch damals in der Weimarer Republik gesehen, selbst so eine Konstellation kann dazu führen, dass wir in einen Faschismus geraten. Jetzt kann man sagen, Moment mal, aber das war ja doch wieder anders. Da gab es ja auch entsprechend noch keine 5%-Hürde und so weiter. Das gibt's doch heute alles. Also diese kleinen Staaterei, diese kleinen Parteien, die sind doch heute alle gar nicht im Bundestag. Spoiler, ich würde übrigens auch nicht empfehlen, aktuell Kleinstparteien zu wählen, so leid mir das tut für alle, die jetzt Volt wählen wollen oder die Tierschutzpartei oder sonst was, denn selbst wenn sie es tun, sie werden ja nicht über die 5%-Hürde kommen und damit, also selbst Volt ist bei der Europawahl nur bei 2,7% gelandet und jetzt kann man sagen, okay, immerhin 2,7%, das kriegen sie doch auch an Stimmen erstattet und so, ja, aber sie kommen eben nicht in den Bundestag und damit entsteht dann ein Vorteil für zum Beispiel CDU und AfD als bislang da größte in der Umfrage, weil sie eben anteilig dann mehr Stimmen kriegen. Ja, es ist leider etwas gaga, aber genauso läuft's. Deshalb kann ich nur empfehlen, dass die Leute entsprechend irgendeine Partei wählen, die relativ wahrscheinlich in den Bundestag kommt. Und aktuell sieht es ja zum Beispiel auch aus, dass die Linke relativ sicher im Bundestag ist. Sie hatte zumindest bei den letzten Umfragen, glaube ich, 6%, während die FDP bei 4% rumeiert. Also die hat es wohl dann schon gerissen. Aber wie gesagt, sind Umfragen, ne? Man weiß es eben nicht. Und deshalb glaube ich schon, dass wir da noch einen Unterschied haben im Vergleich zu Trump und USA. Aber mit einem Herrn Merz, der ja doch auch sehr trumpeske Züge hat, auch da gehe ich im Buch drauf ein, warum er sehr, sehr viele Parallelen mit Trump hat, auch in der Denke, in der Art, wie er spricht, letztendlich auch in der Art, wie er Politik macht, ne, nämlich sehr auf Fake News aufbauend. Es ist ja bekannt, dass die CDU auch sich mit den Republikanern immer wieder trifft und austauscht, auch gerade mit den Trumpisten. Herr Spahn ist ja auch ein glühender Verfechter der Trumpisten. Und all das macht mir schon Sorgen, dass wir da auch in eine Situation reingeraten, bis hin zu der Tatsache, dass Herr Merz ja sagt, er werde sofort am ersten Tag, wenn er Kanzler ist, das per Dekret dann ans Bundesinnenministerium geben, dass die entsprechend die Grenzen schließen sollen. Da denke ich auch so, ja, Alter, denk das doch mal zu Ende. Also diese Idee, die er da bringt, diese 5-Punkte-Plan, Herr Riebert Prantl in der Süddeutschen hat das neulich gemacht, er hat das mal zu Ende gedacht und hat festgestellt, wir müssten nach dem, was da beschrieben ist, spontan für knapp 200.000 Menschen in Deutschland Haftsituationen schaffen. Weil das sind alles Menschen, die entsprechend nach diesem 5-Punkte-Plan eigentlich dann ausreisen müssten. Das geht ja nicht so schnell, also brauchen die irgendwie ja Haftanlagen, ne? Also reden wir schon über Konzentrationslager, ich weiß es noch nicht. Aber das wird ja kommen, wenn das so weitergeht. Und selbst wenn wir das enger fassen, und das hat Herbert Brandl auch ausgerechnet, selbst wenn wir es enger fassen, reden wir immer noch über 40.000. Und 40.000, dafür haben wir gerade aktuell keine Haftbedingungen, also keine freien Gefängniszellen. CDU sagt, ja, dann nehmen wir halt Kasernen und Containerdörfer. So. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Stories gelesen habt aus solchen Containerdörfern, wo dann Geflüchtete eingepfercht werden. Das sind katastrophale Bedingungen. Und ich habe neulich auch mit einem Notarzt gesprochen, der immer mal wieder da hingerufen wird. Der sagt auch, also jedes Mal, wenn er da hingerufen wird, das kann man eigentlich fast sicher sein, es geht irgendwie immer um einen Suizidversuch. Also jemand, der sich umbringen wollte, weil er festgestellt hat, das hier ist nicht meine Art, leben zu wollen. Aber wenn man diese Geschichten erzählt, gilt man gleich als linksgrün versifft. Ja, und die sind nicht hart genug, Herr Raschke und so weiter. Nein, also ich persönlich glaube ja immer, man muss das differenzierter sehen. Aber die ganzen Knallpfosten, gerade der CDU, meinen ja immer, sie müssten der harte Hund sein. Und deshalb, ich glaube, ja, das wird eine trumpeske Entwicklung nehmen. Wir werden früher oder später in Deutschland in Entwicklung geraten. Da wollten wir nie rein. Aber wenn Herr Merz jetzt von seinem 5-Punkte-Plan abrückt, und wie gesagt, der ist nicht umsetzbar, aber wenn er es dann jetzt erkennt und abrücken muss, hat er quasi der AfD den nächsten Schub gegeben. Und ja, und das ist ja, aber mit dem ist ja gar nicht mehr zu reden, mit dem Merz. Und dementsprechend, ja, also ich glaube schon, wir werden unsere Demokratie kurz- bis mittelfristig abschaffen.
Ja, und wenn wir jetzt genau darauf zusteuern sollten, das ist ja sehr apokalyptisch, das wir jetzt hier mal wieder beschreiben, aber es sind eben leider sehr viele Möglichkeiten, wie das Ganze ausgehen kann und manche sind wahrscheinlicher und manche nicht. Und unter Herr Merz kommen wir garantiert nicht zu etwas, was sich sozialer Frieden nennt, weil der ja doch eher erstmal dieses Teile und Herrsche sehr verinnerlicht hat und dann eben seine Politik ja durchdrücken will. Ähnlich wie Trump, ne, der ja auch gesagt hat, ich werde die Frauen beschützen, ob sie wollen oder nicht. So komme ich mir jetzt langsam auch hier immer vor. So von wegen, ich habe da so einen Vater sitzen, der mir immer sagt, ich weiß es aber besser und mache alles anders. Ja, jedenfalls kamen dazu auch ein paar Fragen zu CDU in der Regierung. Erstmal, wie wahrscheinlich ist eine Regierung ohne CDU? Naja, wir haben noch sehr lang bis zur Wahl, ne, da kann noch ein bisschen was passieren an anderthalb Wochen. Und dann, wie realistisch schätzt ihr Schwarz-Grün ein in der Koalition? In Klammern Unterschiede Klimaziel. Also das macht anscheinend Sorgen, dass man das Klimaziel nicht erreicht. Und das, da stolper ich wieder so ein bisschen drüber, weil ich mir denke, also ja, Klimaziel, klar, schlimm, dass wir das sowieso dann mit Merz nicht erreichen werden. Aber Schwarz-Grün haben viel mehr Unterschiede noch, die mir Gedanken machen. Allein was ja auch Gesellschaftspolitik bedeutet. Also die unterscheiden sich ja in allen sozialen Gesichtspunkten eigentlich auch. Ja, wie realistisch schätzt du Schwarz-Grün ein, Marc?
Also die Wahrscheinlichkeit, dass die CDU an die Macht kommt, ich hoffe immer noch, dass das nicht passieren muss. Also selbst Herr Scholz hat ja gesagt, er bleibt mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% weiter Kanzler. Ich bin deshalb so optimistisch, weil ich immer noch weiß, dass ganz, ganz viele Menschen auf den letzten Metern sich erst entscheiden. Also ne, wirklich teilweise am Tag selbst, was sie wählen. Und jetzt kann man natürlich sagen, viele werden sich aber von solchen Umfragen leiten lassen und werden dann sagen, naja, da kann man ja eh nichts mehr tun und so weiter. Und klar, der Vorsprung der CDU ist enorm. Ich kann es offen gesagt bis heute nicht nachvollziehen, aber zeigt dann auch letztendlich, wie Deutschland insgeheim tickt. Vielleicht doch rassistisch und vielleicht doch ewig gestrig und so. Also klar, das hängt dann vielleicht auch wieder mit der Tatsache zusammen, dass eben wirklich fast jeder Zweite inzwischen über 60 ist und auch nichts mehr verändern will an seinem Leben. Ist jetzt, wie gesagt, sehr klischeehaft gedacht, weil natürlich Omas gegen Rechts gibt es auch und so. Also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber wir reden ja über Tendenzen, die da stattfinden und die auch über sowas ablesbar sind. Und auch beim letzten Kanzlerduell war es ja so, dass Herr Merz gerade bei den Ü-60-Jährigen gewonnen hatte, während Scholz dann bei allen darunter gewonnen hat. Also ne, da gibt es schon eine gewisse Tendenz. Ich würde offen gesagt den Grünen überhaupt nicht empfehlen, mit der CDU in eine Koalition einzutreten, denn sie würden sich danach quasi komplett entkernen. Also nicht mit der CDU eines Herrn Merz, weil der, wie du ja auch sagst, im kompletten Kontrast zu dem steht, was die CDU will, gesellschaftspolitisch, klimapolitisch, Migration, eigentlich alles, was ja wofür die Grünen stehen, dafür steht Herr Merz ausgerechnet nicht. Jetzt kann man sagen, aber wäre das nicht dann ein schönes Korrektiv, dass man dann Herrn Merz ein bisschen einhegen müsste? Aber er sagt ja selbst, gewisse Themen wie Wirtschaftspolitik und Migrationspolitik, da lässt er nicht mit sich reden. Deshalb sage ich auch immer wieder, er ist rechtsradikal, weil wenn er so radikal Forderungen aufstellt und auch sagt, darüber lässt er nicht mit sich reden, der ist ein radikaler Punkt. Ne? Also das ist das Gegenteil von Demokratie und Kompromiss. Ja, also wie gesagt, ich, ich denke auch, eine CDU muss nicht unbedingt in der Regierung sein. Es kann ja sein, und jetzt rein hypothetisch mal gesprochen, dass zum Beispiel die Linke relativ stark wird, also insgesamt die linken Parteien oder Mitte-Links-Parteien, SPD, Grüne und Linke, jetzt noch sehr, sehr zulegen auf den letzten Metern. Und dann, ist zwar die Geflogenheit, dass die Partei mit dem stärksten Wahlergebnis offiziell in Koalitionsgespräche eintreten darf und dann entsprechend auch die Leute befragen darf, die anderen Parteien. Aber das heißt nicht, weil der Kanzler ist nur dann gewählt, wenn er die Mehrheit im Bundestag hat. Also Herr Merz muss dann eine Mehrheit finden. Die Frage ist, ob er sie findet mit diesem radikalen Gedankengut, was er hat. Und wenn er es nicht findet, dann könnte zum Beispiel ein Herr Scholz überlegen, und das hängt wie gesagt sehr von den Zahlen ab, ob er nicht nochmal ein Dreierbündnis schmiedet. Ich sag mal, wenn die jetzt alle zusammen, 45% oder 50% kriegen würden, dann hätte er ja auch eine Chance da. Ne? Also dann wäre da zwar nicht die ganz große Partei, die ganz viel hat und die kleinen Bündnispartner, sondern dann wären drei Partner relativ auf Augenhöhe. Aber das wäre auch möglich.
Aber jetzt war es ja auch so, dass nachdem die CDU mit der AfD abgestimmt hat, also nach diesem Tabubruch, dass Robert Habeck sehr schnell gesagt hat, er bleibt trotzdem mit der CDU im Gespräch, will trotzdem alles offen halten für eine mögliche Koalition.
Ja, das ist natürlich für einen Demokraten eigentlich so die höchste Pflicht, dass man gesprächsbereit bleibt, dass man eben sich nicht verhärtet in den radikalen Forderungen. In meinen Augen ist das übrigens ein bisschen auch das Problem der Grünen, dass sie in meinen Augen an vielen Stellen zu lasch sind und zu windelweich. Also ich sag mal, das, was da der Merz tut, auch gerade gegenüber den Grünen, ist ja in meinen Augen maximalst übergriffig. Oder du hast es ja gerade so gesagt, ne, wie so ein Vater, der dir am Tisch einfach sagt, wie du was zu tun hast und dass er es eh besser weiß. Also da würde ich mir manchmal etwas mehr Radikalität bei Mitte-Links wünschen. Aber das trauen sie sich dann wieder nicht. Oder dann sagen sie, nee, auf das Niveau geben wir uns nicht herab und bla bla bla. In meinen Augen ein absolut strategischer Kommunikationsfehler. Aber ich meine, es gibt ja auch, man glaubt es kaum, auch bei der CDU ja noch einige wenige Reststimmen, die auch etwas versöhnlicher, etwas auf Kompromiss bedacht sind. Ich sage nur mal Daniel Günther. Und das lässt mich ja auch hoffen, dass das noch nicht so ganz verloren gegangen ist bei der CDU. Aber ich sage mal, die erste, zweite, dritte Reihe dieser Partei ist inzwischen radikal. Und deshalb wundere ich mich, dass Herr Habeck da immer noch empfänglich bleibt und sagt, naja, wir werden schon irgendwie einen Weg finden und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie er das mit diesen Radikalen hinkriegen will. Radikalisiert er sich dann mit denen oder wird er dann die Opposition in der Regierung? Also, ne, also er selbst kann ja, allein von seiner ganzen Art, wie er Politik macht, nicht mit dieser Radikalität eigentlich leben. Also ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass es schwarz-grün wird, für unwahrscheinlicher, als dass es schwarz-rot wird, wenn denn die Schwarzen in die Regierung kommen. Wenn es dann eben schwarz-rot, also die GroKo wird, wird es wieder Stillstand geben in Deutschland. Und ich sage ja, egal was die CDU macht gerade, und das ist ja das Schlimme, wenn sie glaubt, sie muss in die Regierung, haben wir spätestens im Jahr 2029 eine absolute Mehrheit für die AfD oder zumindest eine Mehrheit bei der nächsten Wahl. Denn, das beschreibe ich auch in dem Buch, die einzig sinnvolle Art, also jetzt im Sinne der Demokratie, die einzig sinnvolle Position der CDU ist weiterhin Opposition. Weil sie nämlich im Zuge der Transformation, die wir jetzt ja erleben müssen an vielen Stellen, dann so ein bisschen die sag ich mal, Enttäuschten, ja, die jetzt von den progressiven Kräften sagen, oh Gott, das geht ja gar nicht, will ich nicht so, die werden dann wenigstens noch über die CDU abgefangen und wandern nicht sofort in Richtung AfD. Wenn die CDU jetzt nicht in der Opposition ist, also rechts der Regierung, dann ist sofort die AfD da und fängt auf. Und ein weiterer Punkt, warum die CDU eigentlich nicht in die Regierung darf, wenn es sie nämlich ist, dann werden wir in den nächsten 4 Jahren kein AfD-Verbotsverfahren erleben. Denn die CDU wird ja einen Teufel tun, ihre AfD, mit der sie auch viele Schnittmengen hat und wo sie auch weiß, viele ehemalige CDUler sind dahin abgedriftet, die kann sie ja nicht verbieten. Ja, also das wird in der Logik nicht klappen. Ja, und ich weiß nicht, ob wir uns noch weitere 4 Jahre geben müssen mit einer zunehmend radikalisierten Partei. Und in dem Moment meine ich dann tatsächlich die AfD. Also ich, wie gesagt, sehe die CDU eigentlich nur an einer Position. Aber klar, die Macht des Faktischen wird vielleicht an vielen Stellen das nicht möglich machen.
Jetzt ist ja eh die Frage, wie sauber diese Wahl über die Bühne geht. Ne? Also wir hatten ja auch vor eine Weile ein Video auf Instagram veröffentlicht, ich glaube auf unserem Kanal und auf dem BDCC-Kanal, dass jetzt gerade schon ganz viele Kommunen aufschreien, weil die Wahl so kurzfristig angesetzt wurde. Also das war ja auch im Herbst nach dem Ampelbruch so, dass Merz ja rumgetobt hat und gar nichts mehr abstimmen wollte, solange nicht klar ist, wann die Wiederwahl ist und Neuwahl. Und er wollte es ja eigentlich noch viel schneller haben. Und ja, dadurch wurde es ja dann durchgedrückt, dass es jetzt eben doch schon im Februar stattfinden muss. Und ganz viele Kommunen sagen ja schon, Briefwahl könnte auch schon schwierig werden. Das an dieser Stelle nochmal der Appell an alle, falls ihr vor Ort wählen könnt am Wahltag, tut das bitte. Und ansonsten gibt es ja auch diese Briefwahl vor Ort in ganz viel, also auch nicht in allen Orten, aber in ganz vielen Orten, wo ihr dann eben Briefwahlunterlagen habt, ausfüllt und dann vor Ort im Rathaus oder sonst wo abgeben könnt schon. Ja, aber ich habe auch in den letzten Wochen immer wieder Nachrichten bekommen von Leuten, die im Ausland wohnen und die jetzt ihre Briefwahlunterlagen gar nicht mehr rechtzeitig erhalten, weil das halt nicht funktioniert auf dem Postweg. Und jetzt haben wir auch eine Frage bekommen, wie hoch ist eigentlich die Gefahr der Wahlwiederholung, weil ja so viel mit der heißen Nadel gestrickt ist.
Ja, ich weiß nicht, ob die Wahl so schnell wiederholt wird, weil es wird dann natürlich auch so ein bisschen, vermute ich mal, dann relativiert und dann, naja, so viel ist es ja nicht und wir müssen mal gucken und so weiter und so fort. Da werden auch viele sagen, gerade wenn es dann wirklich die CDU jetzt mit einer Mehrheit ist, wird die natürlich das Ganze umframen und sagen, ja, wir können jetzt auch nicht. Und dann werden auch aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, dann wird dann gesagt, ja, wir haben gar nicht so viel Papier. Und ich glaube nicht, dass es so schnell wiederholt wird. Ich glaube schon, dass die Berichterstattung da zunehmen wird, nach dem Motto, in Klein-Kleckersdorf wurden 5000 Wahlscheine nicht ausgestellt und so weiter. Aber das glaube ich nicht. Also was man sich sicherlich vorstellen kann, das hat man ja auch in Berlin gesehen, da gab es ja dann auch plötzlich bei der letzten quasi Landtagswahl auch so ein Fall, wo dann in einigen Bezirken dann es Unstimmigkeiten gab und dann wurde dann nochmal nachgewählt, was ja immer auch albern ist, ne, wenn man im Prinzip schon das Ergebnis kennt, aber trotzdem müssen dann nochmal 2-3 Monate später einige Bezirke nachwählen. Halte ich immer für sehr, sehr schwierig.
So, kommen wir vielleicht mal zu ein paar Fragen, die speziell zu deinem Buch sind. Nämlich unter anderem, wie lange hast du eigentlich von der Idee bis zum Buch gebraucht?
3 Wochen? Oder beziehungsweise, nein, die Idee war ja relativ schnell geboren. Und ich sag mal so, ich wusste Anfang Dezember noch nicht, dass ich im Januar dann das Buch veröffentliche. Das hat sich ergeben durch tatsächlich letztendlich eine Anfrage von einem Freund, der schrieb, er würde gerne außerhalb der sozialen Kanäle die Leute auch mal informieren und bräuchte da ab und zu mal gern was in der Hand. Und dann habe ich ja mit dir darüber gesprochen und du sagtest, oh nö, das ist nicht schon mehr so ein Taschenrasch, müssen wir alles selbst machen und so.
Moment, möchte ich gerne mal ergänzen. Das steht immer gerade überall so unkommentiert. Ich hätte gesagt, oh, ist ja Arbeit. Also das, so war es ja gar nicht, sondern ich habe gesagt, wir haben ja einen Vollzeitjob, unsere Agentur eben. Und ich habe nur gesagt, boah, Sätzen, okay, Lektorat, alles super, aber der Vertrieb, also die Logistik, das ist eine wahnsinnige Arbeit, vor allem wenn man das so kurzfristig machen möchte und sich dann nicht 1000 Hilfskräfte noch an die Hand nehmen kann, die da irgendwie irgendwas mitmachen. Und dann hätten wir so viele Tausende, also jetzt ja anscheinend Zehntausende Bücher, hätten wir ja dann selbst händisch verschicken müssen. Da muss ich einfach sagen, Marc, Nein. Und dann habe ich ja gesagt an der Stelle, hör mal, lass es uns bitte im Verlag pitchen.
Genau. Das haben wir ja dann auch hingekriegt und dann hat sich ja auch quasi ein Verlag zur Verfügung gestellt. Und dementsprechend ist das ja dann auch möglich gewesen. An dieser Stelle nochmal danke an alle, die da mitgewirkt haben, weil das wirklich in der Geschwindigkeit brutal war. Aber das war dann eben genau die Schlagzahl, die wir plötzlich hatten. Und deshalb, also ich sag mal, von dem ersten Entschluss, wir machen es bis zur Veröffentlichung, 1,5 Monate vielleicht?
Ja, 1,5 Monate.
Ja.
Also es war schon krass. Also auch, weil wir ja dann trotzdem noch Korrektur lesen. Also man kriegt ja dann auch diese Druckfahnen immer zurück, muss nochmal gucken, ist alles richtig gesetzt. Und dann muss man natürlich auch überlegen, wie macht man das mit der Werbung und so weiter. Also es war schon echt Wahnsinn. Aber es hat sich ja offensichtlich gelohnt. Also es ist so kurzfristig rausgekommen und trotzdem bist du auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Charts. Das ist, hätte ich echt niemals mit gerechnet, muss ich sagen. Also schon, dass es sich sehr gut verkauft, da war ich mir sehr sicher. Aber dass du so nach oben stellst, nachdem das so schnell produziert wurde, das ist schon der Hammer.
Ja, ich denke, das liegt einfach daran, also ich glaube, der Moment ist ziemlich günstig. Dann, sag ich mal, die Reichweite, die ich da so habe, ist jetzt ja auch nicht schädlich. Also sprich, da ist ja auch viel mit möglich. Ich kriege ja auch ganz viele Reaktionen, die mich wirklich rühren. Zum Beispiel eine Firma, die ihren Mitarbeitenden jeweils ein Buch gekauft hat, an den Tisch gelegt hat, an den Arbeitsplatz und gesagt hat, ihr habt sogar eine Stunde eure Arbeitszeit, um darin zu schmökern, um das zu lesen. Das finde ich schon mega. Oder Menschen, die das dann gleich auch im Dutzend kaufen und entsprechend in Bücherschränken auslegen und so weiter. Das ist ja genau auch so produziert. Also es soll eben nicht so eine dicke Schwarte sein. Ne? Die Leute sollen schnell reinkommen in die Themen. Es soll leicht verständlich sein und eben der Preis soll auch erschwinglich sein. Und dementsprechend, also ich sag mal, das Konzept ist 1:1 aufgegangen und ich finde es wirklich bemerkenswert, ja, was das auch schon ausgelöst hat. Es schreiben auch viele, die sagen, ich habe das meinen Eltern gegeben und im Nachhinein haben die mir gesagt, Mensch, einiges wusste ich tatsächlich noch nicht, was da so drin steht. Und jetzt können sie gar nicht mehr CDU zum Beispiel wählen oder AfD sowieso nicht. Also das finde ich schon bemerkenswert, was da so passiert.
Ja, also ich muss auch an dieser Stelle sagen, du hast einfach wahnsinnig krasse Follower, wirklich. Also die ja wirklich aktiv werden, die nicht nur sagen, das ist ein tolles Buch, was ja auch schon toll gewesen wäre, sondern die dann wirklich da eine Handvoll von kaufen und es dann verteilen und mit Leuten drüber sprechen und all sowas. Also ich habe auch Nachrichten bekommen, schon, also reicht von, ich hatte endlich mal eine Argumentationshilfe bei Leuten, die unentschlossen sind, also jetzt nicht bei Leuten, die auf jeden Fall AfD wählen, weil die kriegt man nicht mehr eingefangen meistens, aber auch ganz viele, die dann eben ihre Eltern, die eigentlich immer CDU gewählt haben, dann überzeugt bekommen haben. Also das ist wirklich, also einerseits Chapeau an die Follower, dass sie das so hingekriegt haben, weil das ist bestimmt teilweise auch echt ein Kraftakt, dann mit Leuten zu diskutieren. Aber andererseits auch mal ganz großen Respekt an dich, dass du das dann, also muss man ja auch sagen, du hast da echt eine Bewegung quasi fast ausgelöst, ne?
Ja, also das ist mir auch immer so ein bisschen fast unangenehm, wenn ich dann so mitkriege, was man da so alles auslöst und wie die Leute dann auch so, ja, das auch so ein bisschen so als Hoffnungsschimmer sehen. Wir müssen uns ja auch nichts vormachen. Also auch wenn das jetzt Platz 1 und so weiter ist und auch eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, ich sag mal, die Gegenöffentlichkeit ist natürlich auch nicht klein. Und ich sag mal, selbst diese Demonstrierenden, die da ja mittlerweile millionenfach auf die Straße gehen, das ist nett und das ist gut so, dass das passiert. Aber wenn ich dann abends eine Alice Weidel in einer Talkshow einlade, wo ich weiß, was ich, die hat auch eine Reichweite dann von 1 Million oder sonst was, das ist Werbung 1:1 und zwar über einen Zeitraum von was weiß ich, 1 Stunde oder sowas. Also dann wird es entsprechend auf die sozialen Kanäle ausgespielt und so weiter. Die sind uns leider Gottes an vielen Stellen medial und in der Kommunikation 5 bis 10 Jahre voraus. Und das versuchen wir jetzt gerade im Schnelldurchlauf einzuholen. Das ist müßig. Ich sehe vor allen Dingen leider nicht, dass es strukturiert abläuft, sondern eben durch Initiativen wie zum Beispiel unsere. Aber ich bin gespannt, wo es da noch hingeht. Ich bin nur etwas vorsichtig, wenn ich dann so den Impact einschätzen müsste, den zum Beispiel dieses Buch hat auf das Wahlergebnis.
Zum Thema, das ist nicht so ein schwerer Schinken, ne? Habe ich auch eine Frage bekommen. Das Buch wurde als zu intellektuell für einfache Menschen befunden. Geht das Buch auch einfacher?
Bitte was? Okay. Naja gut, sagen wir es mal vorsichtig. Wir werden dem Buch nicht alle abholen. Und es ist natürlich auch so, dass es, und das will ich gar nicht jetzt lächerlich machen, es gibt ja die einfache Sprache und es gibt auch, es gibt auch Zielgruppen, die es tatsächlich noch einfacher brauchen. Ja, und wie gesagt, es soll nicht despektierlich klingen oder sowas, aber ich musste halt auch einfach gucken, dass ich das in der kurzen Zeit, die ich habe, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, irgendwie realisieren kann. Und natürlich könnte jetzt alles noch besser sein und warum ist das nicht eigentlich auch als Hörbuch, Herr Raschke, und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, der Wahlkampf ist einfach zu kurz und die Zeit ist einfach für uns alle zu knapp, als dass wir das jetzt alles noch machen können.
Ja.
Ich finde und ich persönlich habe bislang, also deshalb wundere ich mich gerade über dieses Feedback, ich habe bislang eigentlich eher gehört, dass die Leute das alles super verstehen, was da drin steht und es noch nie so logisch und einfach und so erklärt bekommen haben. Deshalb, aber klar, nehme ich auf, die Kritik.
Ja, genau, also wie du schon sagst, einfach, wie gesagt, 1,5 Monate ist halt einfach nichts, ne? Und auch danach hört ja nicht die Arbeit auf. Wie gesagt, neben dem Vollzeitjob bist du dann noch so ein bisschen auf Lesereise gegangen und machst ja sowieso auch die ganze Arbeit in sozialen Kanälen. Und trotzdem ist dein Tag noch nicht länger geworden, immer noch 24 Stunden. Also das ist ja auch sowas, ist man dann halt auch mal durch, würde ich sagen, und kann dann nicht noch mehr leisten. Klar, wenn wir jetzt irgendwie ein halbes Jahr voll aufgehabt hätten, dann hätten wir bestimmt so eine Homepage oder eine Landingpage einrichten können, wo dann auch nochmal in einfacher Sprache alles nochmal dargestellt ist, oder man hätte überlegen können, ob man ein extra Buch in einfacher Sprache rausbringt. Das wäre vielleicht auch möglich gewesen. Thema Podcast, da hatten wir auch mit dem Verlag noch in der Phase der Produktion drüber gesprochen, ob wir es machen oder nicht. Aber auch da hätte man dann so Qualitätskontrolle machen müssen und immer gucken müssen, wie ist das, gerade bei dem Thema, was ja so heikel ist. Und da waren wir eh schon alle am Limit, weil das Buch so schnell produziert wurde, und haben dann auch gesagt, naja, also wird jetzt zurückgeschoben. Vor dieser Wahl schaffen wir das einfach nicht mehr und ja, versuchen aber so, die Inhalte so gut wie möglich zu streuen. Also wir sind ja schon auf mehreren Ebenen unterwegs, ne? Lesereise, Buch, dann eben jetzt machen wir noch schnell diesen Podcast, der dann mal eben schnell noch produziert wird. Und diese ganzen anderen Infos, die ja als Snacks dann immer von dir in den sozialen Kanälen platziert werden. Also es ist, ich glaube, man kann sich das nicht immer so gut vorstellen, wie viel Arbeit da eigentlich hinter steckt, aber das ist schon... ist schon enorm, vor allem, was du da seit Jahren auch leistest.
Ja, das ist das eine. Und vor allen Dingen, es ist ja alles kostenlos. Also, ich meine, gut, das Buch kostet tatsächlich was, ne? Aber ansonsten, es ist ja nichts irgendwie, wo ich sage, ich mache da noch parallel Werbung für irgendwelche Werbepartner, damit ich das finanziere, was ich da auf den sozialen Kanälen tue, oder auch die Lesereise. Ich will kein Auftrittshonorar. Ich zahle auch meine Bahnfahrt selbst, und auch selbst Übernachtung zahle ich selbst. Also mir geht es wirklich darum, dass wir in der Sache vorankommen und dass wir wirklich auch gucken, wie kriegen wir es als Gesellschaft hin, dass wir vernetzt bleiben, dass wir uns nicht verlieren gegenseitig und nicht diese Ohnmacht spüren. Und ja, und deshalb, vielleicht ist es ein Vorbild in Anführungszeichen für andere, das auch so zu tun oder sich wirklich aufzumachen. Also ich mache das ja nicht, weil ich irgendwie glaube, ich muss noch mehr Ruhm und Ehre und sonst was kriegen. Ich mache mir wirklich Sorge um dieses Land. Das ist, glaube ich, vielen nicht klar. Ja, also das ist hier scheiße eng an einer absoluten Katastrophe gerade.
Zum Thema Buch kostet was, vielleicht auch noch was. Wir haben ja gesagt, dass die Tantiemen in demokratiefördernde Projekte gehen. Und da kam eben auch eine Frage, ob es eine offizielle Spendenübergabe jetzt bald geben wird. Beantworte ich ganz schnell. Tantiemen, kurz mal erklärt, also man kriegt ja nicht in dem Sinne Gehalt für ein Buch, sondern eben diese Tantiemen, die dann ausgeschüttet werden. Und die werden eben nach einem gewissen Zeitraum erst ausgeschüttet. Das ist dann vertraglich festgelegt. Aber die siehst du ja jetzt gerade noch überhaupt nicht. Also da ist ja noch nichts gekommen. Und das, also ist aber vertraglich so festgelegt, ist alles richtig, dass das so passiert. Deswegen kann da noch gar nichts vereinbart werden, gerade an offizieller Spendenübergabe. Also werdet ihr bestimmt dann mitbekommen. Ich denke mal, da wirst du sehr, sehr viel drüber berichten, wenn es dann soweit ist. Aber aktuell können wir da noch gar nichts zu sagen.
Genau, also ich weiß ja auch noch gar nicht, was überhaupt da rumkommt. Also momentan ist das alles noch ein Stochern im Nebel. Also ich höre auch mal irgendwelche Zahlen und angeblich sind die und die Bücher verkauft und so. Ich habe da aktuell noch gar keinen Überblick. Und deshalb bin ich auch noch so zurückhaltend, was ich da überhaupt mitmachen kann. Also deshalb müssen wir erstmal gucken, was da am Ende des Tages bei rumkommt. Und dann, wenn ich die Zahl sicher weiß, dann kann ich auch mal überlegen, in welche Projekte das geht. Ich kann mir zum Beispiel auch eine Sache sehr gut vorstellen, dass wir so eine Art, also ich habe mir natürlich überlegt, also wird sicherlich auch tatsächlich in ganz konkrete Projekte gehen, also die dann auch vor Ort irgendwie aktiv sind, weil wir wissen ja auch, wenn jetzt die Rechten an die Macht kommen, sie werden vielen NGOs zum Beispiel auch das Geld kürzen und entsprechend vielleicht sogar ganz sie trockenlegen, weil sie natürlich nicht entsprechend der Linie der Rechten dann arbeiten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es für manche sehr viel produktiver und konstruktiver wäre, wenn die sich auch wieder im Sinne des Vernetzens treffen und vielleicht sich sogar gegenseitig befruchten, stärken, wie auch immer. Und deshalb habe ich mir tatsächlich auch überlegt, ob man mit diesem Teil Geld nicht auch so eine Art Konvent, also so eine Art Konferenz organisiert, wo eben genau diese Stakeholder, die es jetzt unter Rechten schwieriger haben, sich noch mehr vernetzen können. Ja, also dass die sich also vielleicht sogar gegenseitig vorstellen, dass die darüber vielleicht auch Synergien entdecken und so weiter, weil es, salopp gesagt, bringt nichts, und so traurig und dramatisch das klingt, es bringt nichts, wenn man eine Initiative, die irgendwie kurz vorm Exitus steht, weil sie keine Gelder mehr hat, nochmal, sag ich mal, mit 10.000 Euro ausstattet, weil dann, sag ich mal, leben die vielleicht 2-3 Monate länger, als wenn man es nicht vielleicht doch besser hinkriegt, dass diese sich gegenseitig vernetzen, helfen, Netzwerke bauen, vielleicht sogar dann gemeinschaftlich nochmal irgendwelche Fördergelder beantragen und so weiter. Also ich glaube, die Power des Gesamten, der Solidarität und des Gemeinsinns, ich glaube, die könnte mehr bringen, als wenn man es individuell in Kleinstbeträgen an irgendwelche Organisationen vergibt.
Rechnest du bis zur nächsten Wahl mit Nachahmern, wurde gesagt. Also Nachahmern im Sinne von Leuten, die dein Buch nachahmen wollen. Quasi, dass das jemand bei ChatGPT wohl eintippt, also stand in Klammern KI-Buch hinter dieser Frage. Und dass das dann einfach umgedreht wird. Ja gut, ich meine, sowas kann immer passieren. Man muss mit allem rechnen.
Ja, und das ist ja tatsächlich so ein Trend auf gerade Amazon, dass, und die haben ja auch ein richtiges Problem damit, dass wenn da Neuerscheinungen kommen, dass tatsächlich 2-3 Tage später etwas Ähnliches, teilweise in den gleichen Suchergebnissen auch auftaucht, wo dann man vermutet, dass es dann irgendwas mit KI passiert, wo dann im Prinzip dieses Buch eben so in eine ähnliche Stoßrichtung geht, eine ähnliche Thematik betreut. Also solche Nachahmer wird es halt einfach geben, weil wir jetzt KI haben und das wird halt nicht mehr unter Kontrolle sein. Ich hoffe umgekehrt aber, dass es natürlich Nachahmer gibt im Sinne von, die engagieren sich für die Demokratie, die bringen sich auf die Straße, sich in die Gespräche ein mit solchen Themen, weil gegen rechts brauchen wir ganz, ganz viele.
Ja, also das kann man nicht verhindern, man kann die Sachen nur melden und Amazon reagiert dann hoffentlich auch früher oder später. War ja tatsächlich bei dir auch der Fall, dass da so ein Buch hochgeploppt ist, aber wie gesagt, da haben wir uns ja gar nicht so groß drüber aufgeregt, weil war uns irgendwie klar, dass sowas passieren würde. Ja, jetzt gab es noch die Frage, wie Leute über Erst- und Zweitstimme aufklären. Das fand ich ja sehr beeindruckend. Das wurde mir auch in den letzten 1-2 Wochen häufig irgendwie zugeschickt, als Privatnachricht auf Instagram und auch verschiedene Reels zugeschickt, dass tatsächlich ganz viele gar nicht wissen, also sehr viele offensichtlich, wofür die Erst- oder die Zweitstimme steht. Aber da gibt's gerade schon so viele Infos, die da produziert wurden und nochmal rumgeschickt werden. Und so langsam wird's halt schwierig. Man muss denen halt, also wie soll man sie aufklären, indem man ihnen sagt, Erststimme ist halt für die Direktmandate, also für einen aus eurer Region und die Zweitstimme ist halt für die Partei und wo die Leute dann über Landesliste einziehen. Ich weiß nicht, wie man das noch anders aufklären soll, ehrlich gesagt.
Naja, dahinter steckt ja so ein bisschen diese Unsicherheit, dass jetzt nach dieser Wahlrechtsreform die Leute jetzt nicht mehr genau wissen, kann ich denn sicher sein, wenn ich jemanden per Erststimme wähle, dass der auch tatsächlich, wenn er dann die meisten in diesem Wahlkreis kriegt, dass der dann auch in den Bundestag einzieht. Und das ist in der Tat seit dieser Wahlrechtsreform nicht mehr so sicher, weil das wird ja zum Beispiel bedeuten, dass wenn der den Wahlkreis gewinnt, eine Partei aber über die Zweitstimme anteilig gar nicht so viele Stimmen bekommt, dass der dann mit so einem Überhangmandat trotzdem in den Bundestag kommt. Und diese Überhangmandate haben ja dazu geführt, dass das Parlament unheimlich aufgebläht wurde. Auch die CSU zum Beispiel hat da sehr drunter gelitten unter dieser Wahlrechtsreform, deshalb war sie auch dagegen. Ich bin auch mal gespannt, ob die nicht dann auch wieder rückabgewickelt wird in der nächsten Regierung. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, ne? Dass die Leute denken, aber jetzt wähle ich jemanden und der hat dann in unserem Wahlkreis gewonnen und trotzdem ist er nicht im Bundestag. Das kann jetzt passieren. Das ist halt so.
Aber man würde sie ja trotzdem wählen. Also das ändert ja nichts an der Wahl selbst. Es war anscheinend schon explizit so, dass die Leute einfach nur nicht wissen, wofür die Erst- und Zweitstimme steht.
Genau, und das kann man ganz einfach so, wie du sagst. Ne? Also für die Erststimme, da wähle ich jemanden individuell. Und man kann ja auch auf einigen Portalen auch sehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Ich glaube zum Beispiel zweitstimme.org ist so ein Portal, wo man sehen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand mit der Erststimme dann in deinem jeweiligen Wahlkreis eventuell gewählt wird. Das ist ja zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt da ein Kopf-an-Kopf-Rennen habe zwischen einem Schwarzen und einem Roten und ich möchte halt die Schwarzen, also die CDU, verhindern und ich möchte eigentlich Grün wählen, dann sollte ich mir trotzdem überlegen, ob ich nicht vielleicht doch eher den Roten, also den SPDler, wähle. Und so ist natürlich dann auch in Anführungszeichen strategisch zu wählen.
Ja. Also, ja, genau. Ja. Die Frage kam auch, wie wählen wir denn jetzt taktisch? Und das wurde ja, habe ich gerade in der Story drin, können wir aber auch nochmal vielleicht da reinpacken, wo man dann sieht, für ganz Deutschland, wie die Erststimmen wahrscheinlich ausgehen werden. Also welcher Kandidat wahrscheinlich einziehen wird. Spoiler, es ist sehr blau-schwarz auf dieser Karte. Also es ist ein gruseliger Anblick. Genau, und darüber haben mir dann aber ganz viele Leute auch geschrieben, ja, wie wähle ich denn jetzt für meinen speziellen Wahlkreis? Und da musste ich halt teilweise auch sagen, ich kann euch jetzt für euren speziellen Wahlkreis, den ich nicht kenne, nicht genau sagen, wie die Chancen stehen, also wie sich das vor Ort so anfühlt. Aber wie du schon sagst, In der Tat, wenn du da eventuell weißt, also ich wähle eigentlich die Linke oder eigentlich die Grüne und die haben aber eigentlich überhaupt keine Chance, sondern eher der SPD-Kandidat, dann würde ich doch eher SPD wählen, also mit der Erststimme. Mit der Zweitstimme könnt ihr dann wieder was ganz anderes machen.
Genau, also auf keinen Fall Stimmen wirklich in Kleinstparteien verschwenden. Das ist, wie gesagt, es tut mir in diesem Moment wirklich leid, dass man das so klar sagen muss für diese Wahl, aber das ist keine Lösung. Wir sind auch, das muss man vielleicht auch nochmal so deutlich sagen, bei dieser Wahl nicht in einer Wahl, die irgendwie, wo man über Privilegien abstimmt, sondern wir stimmen hier gerade über Grundrechte ab. Ja, also einige wollen diese Grundrechte aussetzen, Stichwort rechte Parteien, CDU, CSU, AfD, und andere wollen diese Grundrechte verteidigen, zum Beispiel das Grundrecht auf Demonstration, das Grundrecht auf Medienfreiheit, auf Meinungsfreiheit und so weiter. Und das ist jetzt, also vor der Frage stehen wir. Und wenn ihr mit der Frage auch in die Wahlkabine geht und euch dann nochmal fragt, also unabhängig jetzt von den Inhalten, weil wie gesagt, das sind Privilegien, ob jetzt der mit Gehalt XY 200 Euro mehr Steuern kriegt, laut dieser Tabelle, by the way, das ist ja auch nicht alles klar, wie das finanziert wird. Also ne, das sind ja mal alles so Hirngespinste von Politikern, was sie da versprechen. Aber das mal alles außen vor lassen. Wirklich dann die Frage sich stellen, in was für einem Land möchte ich in 1, 2, 3 Jahren leben? In einem Land, wo ich noch die Meinung sagen darf, wo ich auch noch entsprechend auf die Straße gehen darf und nicht sofort Sanktionen spüren muss, wo ich auch noch will, dass Menschen geachtet werden, egal welcher Hautfarbe sie sind, ob sie behindert oder nicht behindert sind. Ja, wir kommen ja mittlerweile, gerade auch mit Blick auf die CDU, in eine Zeit, wo plötzlich Register angelegt werden sollen, ja, zum Beispiel in dem Fall jetzt für Menschen, die psychisch beeinträchtigt sind. Das sind ja alles Anfänge, ja, und das eskaliert ja weiter. Und deshalb, diese Frage stellt euch und dann überlegt, was ihr wählt.
Mhm. Und jetzt gucke ich gerade auf die Zeit. Wir reden schon über eine Stunde. Das ist für unseren Podcast relativ viel. Und ich muss den ja auch noch schneiden heute. Ne? Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende, zu den letzten Fragen. Also wie gesagt, nicht böse sein, wenn eure Frage nicht genannt wurde. Ihr könnt die ja trotzdem weiterhin stellen. Also kann man ja trotzdem noch auf Instagram drauf eingehen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Eine Frage, die sich schnell beantwortet. Gibt es noch eine Lesung in Hamburg vor der Wahl?
Es gibt tatsächlich noch eine in Wedel, also in der Nähe von Hamburg, am 18.
Genau. Das, glaube ich, steht auch groß in deiner Story gerade. Also da kann man auch nachgucken. Und dann kann man da bestimmt gerne vorbeikommen, weil ich habe gehört, die Halle ist jetzt auch nicht super klein. Ne? Was heißt Halle? Aber der Raum, der ist nicht sehr klein. Und in Gummersbach hatten wir schon gedacht, irgendwie, ich glaube, 200 bis 250 Leute passten da in den Raum rein. Und wir dachten schon, oh Gott, ob wir den voll kriegen, nicht, dass am Ende nur 10 Leute saßen. Am Ende sind tatsächlich leider ein paar Leute gegangen, weil die keinen Sitzplatz mehr bekommen haben. Also es tat einem dann auch irgendwie leid, aber der Herr Raschke füllt jetzt gerade diese Räume sehr, sehr gut. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was uns alle extrem umtreibt. Vielleicht zum Abschluss die sehr, sehr schöne Frage, wie nicht verzweifeln?
Also der erste Punkt, glaube ich, wie man nicht verzweifelt ist, dass man eben sich vor Augen führt, dass nach der Wahl es nicht besser wird. Also, ne, weil es gibt ja einige, die glauben, wenn dann jetzt die Wahl ist, dann ist jetzt auch mal wieder gut und dann entspannen wir auch mal wieder und so. Und das wird definitiv nicht passieren. Und wenn man das schon weiß, dann ist vielleicht weniger Verzweiflung da, weil man wird einfach sich jetzt auf einen Marathon einstellen. Und ich habe neulich bei einer Lesung auch gesagt, ich bin jetzt ja so zarte 48 Jahre und ich prognostiziere für mein weiteres Leben, dass dieses Thema, was wir jetzt gerade besprechen, mein weiteres Leben sicherlich sehr beeinflussen wird und auch beschäftigen wird. Also das wird jetzt keine Sache sein. Also bei der Pandemie habe ich ja gesagt damals, das wird ungefähr 3 Jahre dauern. Hat ja dann auch 3 Jahre gedauert. Aber diese Nummer, die wir da jetzt gerade erleben, die wird die nächsten 10 Jahre mindestens gehen, wenn nicht sogar 20 Jahre, weil wir jetzt mittlerweile in Verteilungskämpfe geraten, Stichwort Demografie, weil wir viele Ungerechtigkeiten erleben werden, weil wir auch viele Unwägbarkeiten erleben werden, wenn ich alleine an die Klimaprognosen denke, wo ich so denke, mein Gott, scheiße, dann bin ich irgendwann auch Rentner, Greis und dann gibt es 50 Grad im Schatten in Deutschland im Sommer. Ich glaube, ich werde einer der ersten Hitzetote sein, die da dann vermeldet werden, weil ich Hitze hasse. Das ist wirklich abartig. Und aber das wird passieren. Also die Leute werden hoffentlich nicht verzweifeln, weil sie sich einfach darauf einstellen, dass das jetzt ein Marathon wird und dass wir wirklich das Zeitlebens jetzt wird uns das beschäftigen. Also die Zeiten, wo wir dachten, wir können immer weiter konsumieren und müssen uns um nichts mehr kümmern, die sind jetzt definitiv vorbei.
Ja, ich weiß nicht, ob den Leuten das jetzt hilft, nicht zu verzweifeln, wenn wir dann sagen, ja, das wird jetzt auch nicht vorbei sein, sondern es ist jetzt sehr lange schlimm. Aber im Grunde steckt da ja drin, also ich nehme an, das willst du auch sagen, es bleibt überhaupt keine Zeit zum Verzweifeln, sondern ihr müsst jetzt echt was tun. Und vor allem, was ich ja auch immer wieder sage, es wird nicht besser im Sinne von, wenn wir jetzt nichts tun, wird es immer schlimmer. Das muss man ja auch mal sehen, ne? Also wenn du jetzt nicht auf die Straße gehst, wenn du jetzt nicht sagst, stopp bis hierhin und nicht weiter und nicht nur auf die Straße allgemein, ne? Auch sonst in jeglichem Kontext eigentlich, wenn du jetzt nicht irgendwelche Grenzen aufzeigst, wo willst du denn da noch hin? Weil irgendwann ist Aufstehen auch nicht mehr möglich und beziehungsweise dann wird Aufstehen halt erst richtig gefährlich.
Genau, also das ist wie, ne, wie beim Zahnarzt, wenn du da nicht lange hingehst, dann hast du ein ganz, ganz großes Loch irgendwann und dann, oder wie das ist, ne, wenn man die Zähne nicht putzt, werden sie braun und so ist es halt auch in der Gesellschaft, wenn wir uns da nicht bemühen. Und ich weiß, jedes Mal Zähneputzen ist immer ein Akt und man will auch gar nicht zum Zahnarzt zur Vorsorge. Aber wenn man es nicht macht, dann wird es halt böse.
Absolut. So, ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Ende. Hast du noch ein Schlusswort?
Soll ich jetzt noch Hoffnung vermitteln oder was, ja?
Aber du kannst auch sagen, wandert alle aus, aber dann ist Deutschland nicht geholfen.
Nee, das stimmt. Und ich sag mal, also ja, ich verstehe ja diesen Wunsch nach Hoffnung. Und ich verstehe auch, dass man irgendwie denkt, Mensch, ne, das kann doch jetzt gar nicht alles so gehen und so. Doch tut es. Es tut es auch, weil gewisse Mächte und gewisse Interessensgruppen auch sehr, sehr viel Geld haben und das entsprechend auch so durchdrücken können. Ich kann immer nur raten, versucht euch auch außerhalb der sozialen Kanäle zu engagieren. Also macht was, wo ihr merkt, ihr habt eine gewisse Selbstwirksamkeit. Es ist zwar auch müßig, keine Frage, ne, in dem Moment, wo man etwas organisiert mit anderen, erlebt man auch mal wieder Enttäuschung, weil dann plötzlich doch nicht mehr alle so mitmachen. Aber man erlebt 2, 3, 4 Leute im Umfeld, mit denen man es dann irgendwie machen kann. Und auch hier wieder dieser Appell, vernetzt euch, seid nicht alleine, denn es gibt keinen Grund, alleine zu sein. Es gibt ganz, ganz viele da draußen, die sich gerade wirklich extrem Sorgen machen. Und wenn man das zusammen teilt, ist man schon mal weniger alleine, macht sich dann vielleicht auch insgesamt weniger Sorgen und entwickelt auch Kräfte, die dann vielleicht dazu beitragen, dass das an einigen Stellen gar nicht so schlimm wird.
Zündholz. Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.